The Reboot Talk. Your podcast by Boot Düsseldorf.
Herzlich willkommen zu unserem fünften Reboot Talk, dem Podcast der Boot Düsseldorf. Wir reden in dieser Folge über die Saisonvorbereitung. Ostern steht vor der Tür. Die letzten Vorbereitungen für die neue Segelsaison laufen. Und vor dem Einkran stehen aber noch die ein oder anderen Vorbereitungen. Darum geht es uns heute. Mein Name ist Jörg Müller-Düno und mein heutiger Gast ist ein renommierter Fahrtensegler mit 80.000 Seemeilen plus im Kielwasser, Weltumsegler, Autor, Buchautor, Gastgeber von blauwasser.de, Eigner der Segeljacht Hippopotamus, Sönke Röwe. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen, danke.
Ja, fangen wir gleich an. Wie steht's denn bei dir mit den Saisonvorbereitungen? Wie weit bist du und wann kommt das Boot ins Wasser?
Ja, ich bin gerade mittendrin. Es geht jetzt die Tage ins Wasser und wir haben dieses Jahr mal den Motor rausgenommen, weil der nach so vielen, vielen Meilen, die wir mittlerweile hinter uns haben, jetzt doch mal general überholt werden sollte oder wir haben ihn general überholt. Naja, und nun ist er gerade aus dem Schiff raus, kommt also wieder rein und das ist dann ganz spannend, ob das dann alles wieder so funktioniert, wie es vorher auch funktioniert hat. Und ja, Krantermin findet jetzt statt und dann freue ich mich auf die Saison. Es geht wieder los, endlich.
Wann hast du angefangen mit den Saisonvorbereitungen so richtig?
Ach, relativ spät dieses Jahr. Ich muss dazu sagen, unser Boot war letztes Jahr noch im Mittelmeer und ist erst Mitte Dezember, also kurz vor Weihnachten hier im Norden per Straßentransport angekommen. Das ist vielleicht noch eine andere Geschichte. Und so steht es jetzt hier in Hamburg. Und wir haben dann ja so Mitte Februar eigentlich erst richtig angefangen. Es war auch so kalt vorher. Und letzte Woche habe ich zum Beispiel Antifouling gemalt und was man dann so machen muss, um das Boot eben fit für die Saison zu kriegen. Aber so viel war auch gar nicht zu tun. Das große Thema war eben der Motor.
Also, wenn ihr nicht gerade den Motor general überholt, was steht denn sonst bei dir auf der To-Do-Liste zum Saisonbeginn reinbezogen auf den Motor?
Ich gehe den gerne so einmal durch mit allem, was sich da in irgendeiner Form ja so als Service-Thema darstellt. Also der Impeller beispielsweise in der Kühlwasserpumpe, dieses Schaufelrad, das tauschen wir mehr oder minder jede Saison. Ich gucke mir den Luftfilter an, ist der noch sauber oder wie sieht's mit den Kraftstofffiltern aus? Also der Vorfilter hat ja ein Schauglas, da sehe ich dann, ob Ablagerungen sind. Tausche in der Regel den normalen Kraftstofffilter sowieso und der Ölwechsel steht dann an, wobei ich da sagen muss, den mache ich lieber im Wasser, weil ich dann den Motor vorher warm laufen lassen kann. Das ist mir in der Halle oder auch an Land ist das nicht so passend. Das gehört dann eher dahin. Aber das wären so typische Themen, die ich mir am Motor angucke, die Bautenzüge vielleicht auch nochmal checken und dann kann die Saison kommen.
Und das machst du als Profi alles selbst? Sind das Jobs, die auch Einsteiger und Neulinge selber machen können?
Ja, ich hatte ja das Glück, dass ich mit 16 schon mein erstes Boot hatte und so jetzt mehr als 30 Saisons oder Segeljahre im Kielwasser habe und über die Jahre ist beim Motor immer mehr Know-how dazugekommen, sodass ich das inzwischen selber mache, alles, was rund um den Motor ist. Wenn es dann irgendwie so richtig ans Eingemachte geht, wie ein Ventilspiel einstellen, das würde ich mir dann nicht so zutrauen, aber so diese Basics, wie ich es mal nennen, die mache ich schon selber. Und also einen Ölwechsel haben wir zum Beispiel eine Anleitung auf blauwasser.de. Ich würde mal behaupten, wer die systematisch durchgeht, kann auch einen Ölwechsel machen. Da kann man nicht viel falsch machen. Und das kann sich auch der Laie relativ zügig aneignen. So ein Bootsmotor ist ja ein relativ unkompliziertes Bauteil. Der verzeiht auch eine ganze Menge Fehler. Insofern kann man sich da, glaube ich, schon ganz gut auch als Laie einarbeiten.
Wie sieht's mit den anderen Sachen aus? Du hast gesagt, Antifouling streichst du selbst. Klar, das ist ein Job, den man eigentlich, wenn man nicht zwei ganz linke Hände hat, auch jederzeit gut machen kann. Was ist mit dem Schutz der Teile unter Wasser, die sich bewegen? Sprich Propeller, Welle beziehungsweise vor allem Saildrive. Macht ihr da was?
Ja, ich gehe das Unterwasserschiff in Ruhe durch, also laufe da einfach dran lang und gucke mir das an. Boot steht ja an Land, das ist praktisch. Und klar, das Malen gehört natürlich dazu, der Unterwasserschutzfarbe, also dem Antifouling. Aber auch eben am Propeller sitzen dann noch irgendwo Pocken, dann sollen die natürlich ab. Die Zinkanode, die wir ja brauchen als Opferanode, damit der Motor nicht angegriffen wird, die wird dann getauscht, Propeller gereinigt, gucken, ob bei uns ist das, geht die Welle durch so ein Lagergummi, das ist so sternförmig aufgebaut, da gucke ich dann, ob da Spiel drin ist. So solche Sachen gehe ich da einfach Schritt für Schritt vorbei. Da komme ich dann auch am Summlockgeber vorbei für die Geschwindigkeitsanzeige, gucke, ob das ist so ein Schaufelrad, ob das irgendwie zugesetzt ist, ob das gereinigt werden muss. Also alles, was unterm Schiff quasi zu sehen ist, bei den Seeventilen, wo die Durchlässe durch die Bordwand sind, eben sitzen da noch irgendwo Pocken drin, die den Querschnitt verkleinern vom Schlauch dann, beziehungsweise vom Durchlass, so solche Sachen. Einfach mit gesundem Menschenverstand einmal dran lang gucken.
Und eine Etage weiter oben reden wir jetzt über Rumpf und Deck. Man sieht ja im Frühjahr viele Leute, die mit der Poliermaschine ums Boot laufen. Ich glaube, du hast auch gerade nochmal euren Rumpf auf Hochglanz gebracht.
Ja, ich habe mir tatsächlich, ich bin ja gar nicht so ein Polierfreak, es ist nicht meine absolute Leidenschaft.
Ist auch kein schöner Job.
Nee, Routine ist nicht so meine Stärke. Und ja, ich habe mir das mal zeigen lassen jetzt, aber von den Profis, wie das funktioniert. Und das hat dann tatsächlich doch einigermaßen Spaß gemacht. Und jetzt auch das Ergebnis zu sehen, dass das Boot wieder so schön glänzt. Die Lackierung, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt und insofern war das doch ein schöner Schritt, das Boot mal wieder zum Glänzen zu kriegen. Genau solche Sachen haben wir gemacht und ja, wenn es dann im Wasser ist, dann geht es irgendwie weiter Richtung Rigstellen, Segel einziehen und natürlich auch gucken, die Segel, das mache ich schon im Winter, dass ich die mal ausbreite und gucke, ob da irgendwo Schwachstellen aufgetaucht sind und dann gegebenenfalls muss da auch mal irgendwo eine Naht nachgenäht werden oder eine Scheuerstelle ausgebessert werden. Das sind dann so Geschichten, die kennt jeder Eigner.
Das haben gerade im letzten Jahr und in der Corona-Zeit viele Leute Boote gekauft. Vielleicht sind auch viele gerade zum ersten Mal im Winterlager gewesen mit ihrem neuen Schätzchen. Was sind denn da so die Punkte, gerade wenn man auf Gebrauchtboote guckt, die man vielleicht da selber noch gar nicht so richtig gut kennt? Was sind denn da die Punkte, auf die du achten würdest?
Da ist natürlich vieles schon beim Kauf, würde ich jetzt erstmal sagen. Also bevor es eigentlich zu dem eigenen Kaufvertrag kommt, zu gucken, in welchem Zustand ist das Schiff? Würde meinen, das sprengt jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen, da alle Punkte durchzugehen, die man bei so einem Bootskauf beachten kann. Aber spannend sind natürlich so Fragen wie, klar, in was für einem Zustand ist der Motor? In was für einem Zustand sind die Segel? Das sind ja alles kostspielige Ausrüstungsgegenstände. Aber eben auch so ein bisschen zu der Geschichte des Bootes. Was hat das schon erlebt? Ne? Ist das mal irgendwo mit zu viel Geschwindigkeit gegen einen Stein gefahren oder einen Felsen oder irgendwas? Oder gab es größere Grundberührungen, wo dann vielleicht auch an den Kielbolzen mittelfristig mal eine Schwachstelle auftritt? Das sind so Dinge, die kann man sich da gut angucken. Ja, und dann zum Saisonstart, also gerade wenn das Boot an Land gekauft wurde, ist dann natürlich schon auch spannend, wie das dann im Wasser alles funktioniert. Ist alles dicht? Springt der Motor vernünftig an? Das kann ich auch schon mal kurz in der Halle testen oder an Land, wenn ich ihn mal einmal schnell nur eben so anmache, aber da darf er dann natürlich nicht lange laufen, aber dann so diese eigentliche Belastungsprobe für das Boot, das würde ich sagen, ist der spannende Part.
Bei welchen Tätigkeiten würdest du denn auf jeden Fall einen Experten hinzuziehen? Gibt es da Punkte, wo du sagst, das mache ich nicht, auch mit 30 Jahre eigener Erfahrung selber?
Also ich glaube, es gibt viel, was der Eigner selber machen kann, wenn ein gewisses technisches Geschick da ist. Ich meine, das ist natürlich bei vielen Dingen im Leben so. So ist das auch beim Boot. Es ist am Ende ein technischer Gegenstand und viel wird hoher Belastung ausgesetzt und leidet und salzig, feuchte Umgebung ist da auch nicht immer hilfreich. Aber vieles kann ich selber machen, irgendwas fetten, auch einfach mal durchgucken, so wo ist Verschleiß und was ich eben sagte, so ein Ölfilterwechsel, das ist am Ende auch nicht die ganz große Herausforderung. Da haben wir ja auch beispielsweise auf blauwasser.de bei uns viele Tutorials so zu den gängigen Themen. Ich glaube, schwieriger wird es dann, wenn es dann so an den eigentlichen Antrieb geht, sei es, dass es der Motor ist für die Hafenmanöver oder eben aber auch die Segel, mit denen ich ja dann auch den Vortrieb letztendlich erzeuge. Also da, wenn es an Segelreparaturen geht, das traue ich mir nicht zu. Da gebe ich das zum Segelmacher. Klar, eine kleine Schwachstelle ausbessern schon. Aber alles, was so dann auch mit dem Profil des Segels zu tun hat, da habe ich gar nicht die Nähfähigkeiten oder das mal gelernt. Und beim Motor, wie eingangs erwähnt, die Basics mache ich selber. Aber wenn das dann komplexer wird, dann würde ich da auch einen Fachmann zu Rate ziehen. Dafür kenne ich mich dann auch nicht genug damit aus. Das sind, glaube ich, so zwei Baustellen, die je nach Erfahrungsschatz dann eben früher oder später den Fachmann dazu bringen.
Jetzt haben wir über Arbeiten geredet für Eigner, deren Boote im Winter über an Land standen, beziehungsweise in der Halle stehen. Was ist denn mit denen, die im Wasser geblieben sind? Welche Tipps hast du für diejenigen auf Lager, die ja wirklich ihr Schiff einfach auspacken und vielleicht theoretisch davon träumen, einfach wieder losfahren zu können in der neuen Saison, ohne dass sie durch den Kranprozess müssen?
Also das Anti-Fouling hält natürlich nicht ewig, aber das kriege ich ja mit, ob da unter meinem Boot zusehends Bewuchs entsteht. Seeventile, also die Bordsdurchlässe, die setzen über die Zeit zu. Das kann tatsächlich zu Problemen führen. Also wenn beispielsweise der Kühlwasseransaugbereich vom Motor immer enger wird durch Pocken, dann kommt da irgendwann nicht mehr genug Wasser durch und der Motor wird heiß. Das ist dann ungünstig. Das sind so Dinge, die kann ich dann mal beim Ankern, also in der Ostsee habe ich auch klares Wasser, da könnte ich sowas auch mal mit Brille und Schnorchel kontrollieren. Oder in der Regel kostet es gar nicht so viel, wenn ein Boot lange im Wasser war, es mal am Kran rausheben zu lassen und zu sagen, könnt ihr das mal vor der Mittagspause im Kran hochheben und wenn ihr mit eurer Mittagspause durch seid, hebt ihr es wieder runter und dann kann man mal in Ruhe sein Unterwasserschiff eine Stunde lang inspizieren. Sowas hilft. Und für die, die sehr lange im Wasser sind, ist es dann natürlich am Ende auch eine Frage der Osmoseprävention, das Boot mal rauszuholen. Also zumindest bei den GFK-Schiffen. Das sind ja Boote, wo das Rumpfmaterial so Bläschen bilden kann durch eine chemische Reaktion. Und dann geht der Rumpf auf lange Sicht kaputt. Und Boote mögen das dann auch mal an Land gestanden zu haben und auszutrocknen. Also dass der Rumpf nicht dauerhaft dieser Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Das würde ich mir so ein bisschen, würde ich das im Hinterkopf behalten, wenn ich dauerhaft an Bord lebe, dass es so ein Schiff mit Plastikrumpf oder GFK-Rumpf eben auch gut tut, mal an Land eine Trockenphase zu haben.
Spannende Diskussion ist ja auch immer, Schiff an Land in der Halle oder auf dem Bock draußen stehen lassen. Wie siehst du das?
Ich habe es tatsächlich gerne in der Halle, weil es den riesen Vorteil hat, dass ich keine Plane bauen muss und mich dann an Deck frei bewegen kann. Gerade bei so größeren Projekten, also wenn an Deck viel gemacht werden muss, was unter der Plane wirklich lästig ist. Eine gute Bekannte von mir, die hat jetzt gerade ihr Holz-Teak-Deck runtergenommen, weil es einfach hinüber war. Und da ist ein schönes Kunststoff-Teak draufgekommen, was heutzutage ja dem eigentlichen Teak fast ähnlich sieht. Und das war eine furchtbare Plackerei unter der Plane. Und als das Boot dann irgendwann in die Halle wechseln konnte, das war schon angenehm. Also das sind so Dinge, da würde ich die Halle bevorzugen. Aber sie hat natürlich den Nachteil, dass sie sich im Frühjahr nicht so schnell aufheizt, weil jeder Kiel wie ein Heizkörper wirkt und die bleiben lange kühl. Und während diejenigen, die dann den Winter über draußen vielleicht das schlechtere Wetter hatten, die freuen sich dann, wenn die Frühlingssonne rauskommt und draußen ist alles schön warm und in der Halle ist es noch eiskalt. Da schauen wir, die in der Halle stehen, immer ein bisschen neidisch nach draußen. Dieses Jahr stand ich tatsächlich draußen, weil durch den eingangs erwähnten Straßentransport wir gar keinen Platz mehr in der Halle bekommen haben. Ich habe gar keine Plane gebaut. Das war auch mal ganz interessant für 2 Monate. Aber als die ganzen Herbststürme oder Frühjahrsstürme hier jetzt durchgingen, durch Norddeutschland, war das ganz praktisch, ein Eigner ohne Plane zu sein. Bei mir ist zumindest alles stehen geblieben.
Ist wahrscheinlich günstiger und auch ein bisschen sicherer gewesen. Ne?
Ja, ich habe mich zumindest sehr sicher gefühlt damit, ja.
Und ist dreckig geworden?
Wahrscheinlich dann gar nicht mehr so stark. Ach, jetzt war ja der Sahara-Staub. Ich war noch nicht wieder da. Seitdem muss ich mal gucken, ob da jetzt noch was an Deck liegt.
Aber Spaß haben wir jetzt alle wahrscheinlich hier.
Im Großen und Ganzen ist mir da nicht sonderlich viel aufgefallen. Hat ja genug geregnet, wurde wieder abgewaschen.
Wie gehst du vor? Hast du eine Checkliste, wenn du, vielleicht fangen wir auch im Herbst direkt an, wenn du das Schiff aus dem Wasser holst, wenn du es vorbereitest, beziehungsweise wenn du es auch im Winter über ein bisschen pflegst und vorbereitest auf die neue Saison und bis es dann wieder losgeht. Hast du da ein Programm, ein Festes, nachdem du dich richtest oder machst du es mehr aus der Lameng und aus der Erinnerung heraus?
Ja, es ist tatsächlich mehr aus der Erinnerung heraus, aber es gibt so ein paar Dinge, da hat es sich bewährt, da nicht erst im Frühjahr mit anzufangen. Also beispielsweise die Segel durchzugucken, ob da irgendwas ist. Wie sich jeder vorstellen kann, fällt vielen dann im April auf, dass am Segel noch was gemacht werden muss und bei den Segelmachern bilden sich im übertragenen Sinne die Schlangen. Und
kriegst das Segel im Juli wieder, ne?
Genau. Ja, genau, und man kriegt das Segel irgendwie gefühlt zum Saisonende wieder. Und das kann ich natürlich vermeiden, wenn ich im November schon weiß, dass da irgendwo was ausgebessert werden muss oder im Oktober, wenn hier so in Norddeutschland typischerweise die Boote aus dem Wasser gehen oder eben genauso das Rig inspizieren, das mache ich auch, wenn das aus dem Wasser kommt, weil ich dann natürlich die Teile in Ruhe bestellen kann und Sachen verbessern kann. Und dann gibt's so Dinge, die einfach mit dem ins Wasser bringen zusammenhängen, wie Unterwasserschiff inspizieren, Motorwartung, beim Rig stellen nochmal gucken, ob alles gut aussieht, die Tanks auffüllen, Motorprobelauf und was dann da so dranhängt.
Meine ganz blöde Frage, hast du denn schon mal was ganz Wichtiges vergessen bei der Saisonvorbereitung?
Ich habe mal, als wir, das ist schon ein bisschen her, aber als wir als wir losgesegelt sind auf unsere Weltumsegelung, haben wir relativ viel vorbereitet und da habe ich mal einen Sicherungssplint von dem Summlockgeber, also von dem Geschwindigkeitsanzeiger, der ist also durchgesteckt durch den Rumpf und hat dann unten dieses Schaufelrad, womit die Geschwindigkeit ablesbar gemacht wird. Und der ist mit so einem Sicherungssplint gesichert. Der wird also einmal quer durchgeschoben oben. Und den habe ich vergessen. Das ist allerdings erst Höhe Marokko nach 4 Monaten aufgetaucht, nachdem wir schon die ganze europäische Küste runter waren und Gibraltar vorbei und so weiter. Aber auf einmal hatten wir Wasser im Schiff und gar nicht so wenig. Und ich musste erst mal rausfinden, wo das herkommt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass dieser Summlockgeber hochgerutscht war, so über die Zeit, und dass da ordentlich Wasser reinkam. Das war mal so ein Ding, das habe ich vergessen. Ja, das fällt mir dazu spontan ein.
Vielleicht achten jetzt einige mehr drauf. Überhaupt, wie gehst du mit deinem Rig vor? Trimmst du es nochmal nach zu Saisonbeginn oder gehst du mit den alten Einstellungen vom Vorjahr in die neue Saison?
Wir gehen mit den alten Einstellungen vom Vorjahr in die Saison. Also das heißt, dass ich, wenn das Rig gelegt wird, gehe ich vorher immer einmal mit der Schieblehre rum und messe zwischen den Bolzen von dem Wanden bzw. vom Terminal unten an Deck den Abstand und notiere mir die im Logbuch. Wenn wir dann die Saison starten, stelle ich das genauso wieder ein. Und dann mache ich aber noch nicht die Sicherungssplinte rein. Das mache ich erst, nachdem wir sowohl auf dem Backbordbug als auch auf dem Steuerbordbug hart am Wind einmal gesegelt sind. Und dann dürfen halt in Lee keine Wanten schlagen. Und die, die schlagen, die werden handwarm angezogen. Dann geht es auf einen anderen Bug und dann wird da nochmal nachgezogen. Und dann erst mache ich die Splinte rein, denn so Draht, der reckt sich ja über die Jahre immer so ein bisschen. Irgendwann ist er ausgereckt, dann passiert da nichts mehr. Ist dann ein Zeichen für einen Wechsel. Aber solange da auch was passiert, reckt er sich immer noch ein bisschen und dann macht es in meinen Augen mehr Sinn, die Splinte erst dann reinzutun, wenn das erste Probesegeln dabei ist. Ist ja nicht so, wenn ein Splint fehlt, dass sich das über Nacht abdreht, so ein Rick, und plötzlich umfällt.
Letztes Thema zur Saisonvorbereitung. Was ist mit Zubehör, Ausrüstung? Gibt es Dinge, die du regelmäßig ersetzt?
Das ist natürlich ein guter Punkt, habe ich eben gar nicht dran gedacht. Aber unsere Schwimmwesten sind zum Beispiel gerade aus der Wartung zurückgekommen. Die hatte ich eingeschickt und die sind jetzt wieder da. Die waren fällig. Die Rettungsinsel ist noch in Erwartung. Die kriegen wir jetzt im Mitte April wieder. Die habe ich aber als ein gutes Beispiel. Die habe ich zum Beispiel schon im Dezember abgegeben, also mit echt Vorlauf, weil ich da auch nicht der Einzige bin scheinbar. Und die kommt jetzt dann wieder zum Saisonstart. Das sind so die Dinge im Sicherheitsbereich, die mir anfallen. Die EPIRB war uns zwar abgelaufen, da brauchten wir jetzt eine neue. Das ist aber okay, nach 12 Jahren kann man die mal wechseln. Und ja, so alles im Sicherheitsbereich war irgendwie bei uns mal fällig, genau.
Danke für den Tipp. Die Rettungsinsel hätte ich mich gerade vergessen bis gerade. Und Seekarten jährlich.
Das ist ein bisschen Fahrtengebiet abhängig, sage ich ehrlich. Also klar, Nordsee, Elbe, Tidenreviere, Eiselmeer draußen in den Seegarten, alles, was ich da ist die Karte ja eigentlich schon veraltet, wenn sie gedruckt wird. Wenn wir solche Turns vorhaben, das, also zumindest was den Papierberg betrifft, passiert dann in dem Jahr auf jeden Fall. Wir gucken dieses Jahr eher Richtung Ostsee. Da fahre ich auch mit 3-4 Jahre alten Karten durchaus mal durch die Gegend. So viel passiert da nicht. Ich habe allerdings auf meinem Tablet dann immer noch eine aktuelle digitale Version laufen.
Lass uns mal über Leute reden, die gar nicht zwingend nur in ihrem angestammten Revier segeln wollen, sondern auch mal den Blick nach links und rechts schweifen lassen. Reden wir über Charterer. Auch da ist ja klassischerweise die Messesaison eigentlich so der Zeitpunkt, wo man sich Gedanken macht, wo kann ich denn in der nächsten Saison vielleicht mal ein neues Revier entdecken. Was ist denn dein heißer Tipp für Chartern in 2022? Hast du irgendein Revier, wo du sagst, wenn ich mich jetzt spontan entscheiden würde, da würde ich hingehen?
Also wenn es jetzt konkret um diese Jahreszeit gerade geht, dann sind wir ja noch so ein bisschen in der Vorsaison. Dann fällt mir natürlich ein, dass man zum Beispiel im Mai immer in Griechenland noch sehr schön, finde ich, segeln kann. Dann ist es da schon warm. Aber der Meltemi, dieser Wind, der da durch die Ägäis pfeift, der ist noch nicht so ausgeprägt. Und das habe ich schon öfter mal gemacht, so Ende Mai, Anfang Juni. Griechenland ist auch noch so ein ursprüngliches Revier im Mittelmeer. Viele Reviere wie Kroatien, die Balearen oder Sardinien sind ja inzwischen doch sehr hochpreisig. Karibik hat natürlich gerade Hochsaison, kann man auch wieder gut hin. Und ich persönlich mag ja zum Beispiel die Algarve sehr gerne. Das ist so ein Revier da am Atlantik, was völlig unterbelichtet ist. Da gibt es eine gute Hafenstruktur, da gibt es auch Ankerplätze. Und das Wasser ist einigermaßen okay von der Temperatur und da ist viel ablandiger Wind, das heißt wenig Welle. Ich segel da sehr gerne. Ja, das sind so die mir spontan einfallen. Und die Kanaren finde ich ja auch ganz witzig. Das ist aber ein Revier zum Hörner abstoßen. Das ist jetzt nicht so ein Anfängerrevier. Das ist schon auch für die mal Ozeandünung wollen und auch mal ein bisschen mehr Wind. Das kann man da alles mal ausprobieren.
Was ist denn mit den Leuten, die auf der Suche sind nach einem schönen Charterurlaub, so in Richtung Sommer, Spätsommer, September, Oktober, mit der längeren Planungsfrist? Welchen Tipp hast du denn für die vielleicht?
Vor ein paar Jahren hätte ich jetzt ja noch gesagt, ja, im Mittelmeer kannst du immer hinfahren, aber da tue ich mich im Moment ein bisschen schwer. Das Mittelmeer hat sich durch Corona so verändert. Es ist deutlich voller nochmal geworden, weil viele auch im eigenen Land geblieben sind. Und wenn wir jetzt so die Balearen beispielsweise nehmen in Spanien, das war letztes Jahr, als ich da war, es war brechend voll. Es war fast schon unangenehm. Wir haben dann da nochmal einen Turn im Oktober gemacht oder Ende September. Der war wiederum wunderschön. Da war es dann leer, es war noch warm, die Wassertemperatur ist noch hoch. Das heißt, die Nächte sind nicht so kalt. Das kann ich sehr empfehlen. Also so Mallorca, Ibiza, Menorca, die Ecke da außerhalb der Saison. Das ist schon ein Highlight. Griechenland geht natürlich immer. Und ich persönlich, ich mag ja die Ostsee. Und wer jetzt nicht zwingend 30 Grad die ganze Zeit braucht, also die Ostsee ist ja nach wie vor ein wunderbares Revier mit kurzen Distanzen zum nächsten Hafen und konkret beispielsweise auch mal sowas wie die westschwedischen Schären, wo ich auf einem Raum von 80 bis 100 Seemeilen eine unzählige Menge an Häfen und Ankerplätzen habe. Ich finde, sowas ist auch immer ein Tipp wert.
Super, vielen Dank. Du hast das Beispiel gerade schon gebracht, Ostsee, da zieht's euch hin. Wo genau trifft man euch denn an im kommenden Sommer?
Wir waren ja jetzt 4 Jahre kreuz und quer an Europas Küsten unterwegs, Kanaren, Madeira, Portugal, Frankreich, im Mittelmeer, wo wir da überall waren. Und ich freue mich wahnsinnig, einfach mal wieder auf der Ostsee zu sein. Ich komme da ja ursprünglich auch aus diesem Revier. Meine Eltern hatten ein Boot und in der Kindheit sind wir immer auf der Ostsee gefahren. Und einfach mal wieder in die dänische Inselwelt reinzusegeln und aber auch konkret für uns diesen Sommer, wir wollen mal nach Bornholm wieder. Und wenn der Stockholmer Schärengarten dann da turntechnisch auch noch bei abfällt, dann würde ich mich sehr freuen. Das wäre so eine Ecke, da würde ich wahnsinnig gerne mal wieder hinfahren.
Was sind denn bei euch an Bord? Ich meine, wir reden über erfahrene Weltumsegler. Was sind denn bei euch an Bord die Distanzen? Welche Tagesetappe legt ihr denn hin?
Das geht von bis. Das hat sich durch die Weltumsegelung verschoben, das ist keine Frage. Aber ich mag auch Tage, an denen wir einfach nur 10 Meilen gesegelt sind und der Wind vielleicht nicht so doll war und dann sind wir nur 3 Knoten gefahren und sind wir nach 3 Stunden da. Ist für mich manchmal auch okay, nach einer Stunde irgendwo anzukommen. Aber wenn wir merken, 150 Meilen weiter ist das Wetter besser und es lohnt sich, die nächsten Wochen eher da zu verbringen oder nur die nächste Woche, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber dann fahren wir da über Nacht mal eben hin. Weil das Schiff ist dafür ausgerüstet und für uns ist das normal. Also bei uns sind durch die Weltumsegelung natürlich eher so 1000 Seemeilen ist so eine Distanz, wo wir anfangen, drüber nachzudenken, wie haut das alles hin, Proviantierung und und. Aber so einen Revierwechsel haben wir schon öfter auch tatsächlich gemacht, dass wir uns irgendwie so, nehmen wir das mal Wetterbericht und dann, jo, Sommer sollen wir sonst einfach, wenn wir in der dänischen Südsee waren, da Richtung Anholt hochgehen und dann ist man 1,5 Tage später oben und hat plötzlich wieder Sonne. Also das machen wir manchmal auch. Oder wir sind mal in Norwegen gewesen und dann, weiß ich noch, knapp 60 Stunden später waren wir wieder auf Helgoland über die Nordsee, weil sich das einfach angeboten hat. Also das sind Dinge, die haben sich verschoben. Das macht Spaß. Das schafft eine unglaubliche Flexibilität im Turnplan. Früher hatten wir auch immer einen sehr starren Turnplan. So, okay, wir wollen dahin, da ist der Crewwechsel und und. Jetzt segeln wir viel mehr drauf los, gucken, wie ist das Wetter und lassen uns treiben, weil wir wissen, wir kommen ja wieder zurück.
Prima. Ja, abschließend eine Frage, vielleicht die wichtigste überhaupt. Sönke, was zieht dich aufs Wasser? Warum segelst du?
Ich mag zum einen diese Freiheit, die da entsteht. Es ist ja so, wenn wir auf dem Wasser sind, gerade wenn dann kein Land mehr in Sicht ist, dann habe ich 360 Grad einen Horizont. Und das habe ich so selten in meinem Leben. Hier in Hamburg, wo ich lebe, in der Großstadt, ist der Blick immer irgendwie verbaut. Und ich mag das, auch mal 2 Tage am Stück zu segeln und einfach nur Horizont und Blau und Wasser zu sehen, weil das mir den Kopf so frei macht und das auch Zeit zum Reflektieren lässt. Das ist so das eine. Da ist aber das Segeln gar nicht so sehr also dieser Sport, Segeln oder das an den Tüchern zupfen und noch einen Knoten schneller werden, das spielt dann da gar nicht so eine Rolle. Das mag ich aber auch. Also einfach rausgehen und ach, da hinten ist ein Boot, okay, komm, gucken wir mal, ob wir die einholen können. So diesen typischen Segelgedanken, den sportlichen, den habe ich auch irgendwo in mir. Also es ist sehr vielschichtig. Es ist auch das Gefühl, freitagsabends eine Viertelstunde von wo wir wohnen, zum Boot zu fahren, die Leinen zu lösen, aus der Hafeneinfahrt zu fahren und es fühlt sich an wie Urlaub. Und der geht dann bis Sonntag, obwohl es eigentlich ein ganz normales Wochenende ist. Aber das sind Dinge, die mich da immer wieder rausziehen und die Nähe zur Natur, ja, einfach draußen sein. Ich kann ein ganzes Wochenende draußen sein, egal was für ein Wetter ist. Das macht mich glücklich.
Schön. Kann ich nachvollziehen. Mit den 15 Minuten bis zum Boot bin ich ein bisschen neidisch. Können wir hier im Westen in Düsseldorf nicht mithalten. Aber da findet jeder sein Revier, was ihn dann auch anspricht und begeistert. Vielen Dank, Sönke Röver, heute für deine Einblicke zum Thema Saisonvorbereitung und auch mal ein bisschen in die Ferne schweifen, nämlich im Gespräch über die schönsten Charterreviere 2022. Was haben wir gelernt? Finger weg vom westlichen Mittelmeer in der Hochsaison. Ich glaube, die Erfahrung haben schon viele gemacht. Juli, August sind nicht die besten Monate, wenn man entspannt und in Ruhe rund um, ja, Italien, Frankreich, Spanien auf dem Boot Urlaub machen will. Es sei denn, man mag den Rummel und will eintauchen in die ganz große Community. Nochmals, vielen Dank, Sönke. Wir sehen und hören uns bei den verschiedensten Anlässen rund um die Boot Düsseldorf. Du bist gern gesehener Referent und Gast auf der Boot. Es gibt genug und viele Anlässe auch, wo du auch virtuell und digital dein Wissen über das Blauwassersegeln und das Segeln allgemein mit der Community der Boot Düsseldorf teilst. Auch dafür vielen Dank und in dem Sinne bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch von mir. Schön, dass ich da sein durfte und eine schöne Saison für alle.
Tausend Dank.
The Reboot Talk. Ihr Podcast bei Boot Düsseldorf.